Herzlich willkommen zum Podcast Luftbad, denn frische Luft schadet bekanntlich nie, genauso wie Wissen. In der heutigen Folge soll es um das Thema qualitative Forschungsmethoden gehen. Heute soll es zunächst um die Kennzeichen qualitativer Forschung gehen. Dabei werden drei unterschiedliche Parteien genannt werden, welche Kriterien aufgelistet haben. Die ersten Kriterien stammen von Lamneck und Krell aus dem Jahre 2016. Sie nennen sechs Kriterien: Offenheit, Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation, Flexibilität. Auf diese Punkte gehe ich jetzt näher ein. Als Offenheit wird die Fähigkeit beschrieben, gegenüber Untersuchungspersonen, den Untersuchungssituationen und den Untersuchungsmethoden aufgeschlossen zu sein. Das bedeutet, dass innerhalb der Forschung auf Vorurteile und vorgefestigte Meinungen verzichtet werden soll, insoweit das möglich ist. Beim zweiten Punkt geht es um die Kommunikation. Hierbei müssen die alltäglichen Regeln von Kommunikation stets beachtet werden, auch hinsichtlich des Forschungsprozesses. Mit dem Punkt prozesshaft ist gemeint, dass qualitative Forschung zwar meistens einem Leitfaden folgt, von diesem aber bei Bedarf oder in nötigen Situationen abgewichen werden kann. Durch die Reflexivität soll sichergestellt werden, dass einzelne Situationen nicht einfach so hingenommen werden, sondern vor dem Hintergrund des Umfeldes, der Fragen, der Untersuchungsperson etc. reflektiert werden. In der qualitativen Forschung ist es wichtig, einzelne Reaktionen und Antworten genau zu dokumentieren, um zu verstehen, was eine Person getan oder nicht getan hat. Darauf weist der Punkt Explikation hin. Wie der Punkt prozesshaft ist auch der Punkt Flexibilität davon gekennzeichnet, dass innerhalb der Forschung es häufig dazu kommt, einige Fragen erneut abzuändern, weitere Fragen zu stellen, die auf ein unbekanntes Thema eingehen und so weiter. Das waren die sechs Kriterien nach Lamneck und Krell. Kommen wir nun zu den 13 Säulen nach Meyring. Die erste Säule lautet Einzelfallbezogenheit. Im Forschungsprozess müssen immer auch Einzelfälle mit erhoben und analysiert werden, an denen die Angemessenheit von Verfahrensweisen und Ergebnisinterpretationen laufend überprüft werden kann. Die zweite Säule behandelt das Thema Offenheit und bedeutet, dass der Forschungsprozess so offen dem Gegenstand gegenüber gehalten werden muss, dass Neufassungen, Ergänzungen etc. sowohl der theoretischen Strukturierung und Hypothesen als auch der Methoden möglich sind, wenn der Gegenstand dies erfordert. Bei der Methodenkontrolle geht es darum, dass trotz der Offenheit die Forschung methodisch kontrolliert werden muss. Dabei geht es darum, die einzelnen Verfahrensschritte zu dokumentieren und sie nach argumentierbaren Regeln ablaufen zu lassen. Eventuelles Vorverständnis muss stets offengelegt werden, sodass es in die Analyse mit einbezogen werden kann und es zu keinen falschen Schlüssen kommt. Bei der Analyse werden eigene Gedanken als Daten mit einbezogen. Allerdings bedarf es bei dieser Introspektion einer genauen Begründung. Bei der Forscher-Gegenstands-Interaktion geht es um die Beachtung möglicher Einflussfaktoren innerhalb der Interaktion eines Interviews. So gehören Sympathie und vorhandene Bindungen dazu, welche bei der Auswertung, aber auch bei der Durchführung bereits beachtet, dokumentiert und kontrolliert werden müssen. Beim ganzheitlichen Blick oder der Ganzheit müssen die einzelnen Teilbereiche oder einzelnen Aspekte stets wieder zusammengeführt werden. Es geht dabei darum, dass man in der Lage ist, das Forschungsprojekt aus der Ferne als großes Ganzes zu betrachten und nicht nur deren Einzelbereiche. Die Historizität zielt darauf ab, dass man Menschen oder eben den Untersuchungsgegenstand am besten verstehen kann, wenn man deren persönliche Geschichte und Hintergrund erfährt und kennt. Beim neunten Punkt der Problemorientierung wird ein festes Problem dargestellt, welches einen Anfangs- und einen Endpunkt hat, einen Rahmen, der darstellt, in dem man sich mit dem Problem beschäftigt und geforscht wird. Die argumentative Verallgemeinerung muss zu jeder Interpretation und Beobachtung oder Verallgemeinerung ein Argument haben, wo diese Schritte sinnvoll sind und in welchem Rahmen diese sinnvoll erscheinen. Zudem müssen die einzelnen Grundsituationen stets erfassbar sein und bei Nachfrage müssen sie zurückverfolgbar sein. Die Prozesse innerhalb der Forschung, explizit die Induktion, muss kontrolliert werden. Zur kurzen Wiederholung. Induktion beruht auf Beobachtung, woraus Theorien geschaffen werden. Es wird also vom Einzelfall eine Regel abgeleitet, sodass diese nicht zwingend wahr, aber auch nicht falsch sein muss. Das Gegenstück wäre die Deduktion, bei welcher Hypothesen aufgestellt werden, die durch Beobachtungen überprüft werden. Hierbei wird von dem Allgemeinen auf das Besondere beschlossen. Das Ziel ist ein Resultat, das zwingend wahr ist. Bei dem Regelbegriff geht es darum, dass in der Arbeit mit Menschen kontextgebundene Regeln wichtiger und herausragender sind als allgemeine Gesetze. Der letzte Punkt ist die Quantifizierbarkeit. Mittels qualitativer Analysen kann es zu einer Quantifizierbarkeit, also in Zahlen ausgedrückt, kommen, welche die Verallgemeinerung und zur Absicherung dienen. Kommen wir nun zu Ströbings Kriterien. Er nennt 5 Kriterien, die denen von Meyring oder Lamnik und Krell sehr stark ähneln, weshalb ich sie nur aufzählen, aber nicht ausführlich erklären werde. Gegenstandsangemessenheit, Offenheit, Kommunikation, Prozesshaftigkeit und Reflexivität. Somit gibt es einige Kernelemente qualitativer Forschung, die bei allen auftauchen, während andere nur vereinzelt vorhanden sind. Zudem ist zu beachten, dass viele der Punkte auch teilweise oder komplett bei der quantitativen Forschung vorhanden sind. Es gibt kein Schwarz-Weiß bei qualitativer und quantitativer Forschung. Es taucht lediglich bei der einen Forschungsmethode eher als bei der anderen auf. Nun folgen die verschiedenen Arten und Zugänge zu qualitativer Forschung. Bei allen geht es darum, das alltägliche Leben zu erleben, zu erheben und auszuwerten. Das kann durch Archivierungsstrategien geschehen, wobei mit Dokumenten gearbeitet wird, die bereits existieren. Zudem gibt es Interviews, welche durch Journalismusstudien, allgemeine Befragungen und Biografien gekennzeichnet sind. Zudem gibt es Beobachtungsstudien mit und ohne Beobachter. Dazu gehören Feldstudien und Beobachtungsstudien. Im Allgemeinen geht es darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es Bedarf einiger Arten verschiedener Forschungen gab und gibt, aber nicht darum, all diese Arten auswendig zu können. Zudem muss stets beachtet werden, dass die Art und der Zugang immer vom Ziel abhängig sind. So braucht es eine individuelle Erzählung, wenn es um die Erforschung eines individuellen Lebens geht. Aber beispielsweise eine Einzelfallanalyse braucht einen Fall aus mehreren. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Eignung qualitativer Forschung für unterschiedliche Bereiche. Ich werde zunächst alle Bereiche aufzählen, die gut geeignet sind, dann bei welchen man abwägen muss und warum, und zuletzt für welche Bereiche es ungeeignet ist. Besonders gut eignen sich stets Themen, bei denen der subjektive Sinn oder die subjektiven Konzepte untersucht werden sollen. Allgemein alles, was subjektiv wahrgenommen wird, eignet sich hervorragend. Zudem können Konstruktionen von Beziehungen und Positionierungen gut erfasst werden. Des Weiteren sind Prozesse und Abläufe, aber auch narrative Bewältigung gut geeignet. Kommen wir nun zu den Punkten, bei denen es abzuwägen gilt, ob sie geeignet sind. Bei dem Selbstverständnis und Lebensentwürfen ist zu überprüfen, ob es soziologische oder psychologische Hintergründe gibt. Und falls ja, müssen diese Begriffe explizit definiert werden. Kollektive Deutungsmuster und subkulturelle Stile und Muster müssen in Einzelinterviews erfragt und erforscht werden. Ansonsten beeinflussen Mächte wie Gruppenzwang und sozialer Druck die Befragten und verfälschen letztendlich das Ergebnis. Unbewusste Motive und Motivation eignen sich nur bedingt für qualitative Forschung, da diese nur durch die Interpretation der Forschenden erklärt werden können, wobei diese nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen. Diese Art der Forschung ist nicht für Erfahrungen hinsichtlich von Handlungen geeignet, da sie nur den Zugang zu gedeuteten oder präsentierten Erfahrungen zulässt. Die Ausnahme bildet allerdings Aushandlungsprozesse, beispielsweise hinsichtlich Paarinterviews. Kommen wir zum letzten Thema für heute, der Kommunikation. Dabei umfasst Kommunikation innerhalb der qualitativen Forschung kommunikative Kompetenz, also der Fähigkeit, konstruktiv und bewusst zu kommunizieren. Dazu gehört es, Gesprächsbereitschaft herzustellen, zuzuhören, Fragen zu stellen, zu motivieren und Wissen zu vermitteln, etc. Des Weiteren geht es um soziale Kompetenz, die erfordert, in Interaktionssituationen angemessen handeln zu können, sein Gegenüber zu verstehen und einen Perspektivwechsel vornehmen zu können. Bei der Empathie geht es insbesondere um das Verstehen des mentalen Zustandes seines Gegenübers und eine angemessene emotionale Reaktion und des Mitfühlens. Interviews sind eine Art soziale Beziehung, da sie in einer sozialen Situation stattfinden. Man stimmt sein Verhalten aufeinander ab und man hat ein Level der Sprache. Zuletzt ist der Punkt des aktiven Zuhörens von großer Bedeutung. Das war's für heute beim Podcast Luftbad. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet etwas Neues lernen. Bis zum nächsten Mal.